Herzlich willkommen zum Moderatorenpool-Podcast. Mein Name ist Katharina Gerlach. Ich habe in dieser Krise, Corona-Krise festgestellt, das stimmt mit dem Satz, in der Krise zeigt sich der Charakter. Obwohl es mir schon früher aufgefallen ist, dass diese Branche sehr von Konkurrenz, Egoismen, Abwehrverhalten getrieben ist. Also wenn ich angefragt werde als Expertin für Moderation und jemanden wirklich passenden zu finden, ich aber noch nicht mal die Grundinformationen von der Agentur bekomme, weil die Angst haben, ich würde sie umgehen und gleich zum Kunden laufen, dann ist das überhaupt nicht sinnvoll und zielführend. Außerdem will ich das ja gar nicht. Die Agentur soll mein Arbeitgeber sein sozusagen und ich will langfristig mit ihnen zusammenarbeiten. Also es gibt da viele Dinge, die ich nicht wirklich verstehe. Manchmal ist es echt zum Haare raufen. Und ich finde, vielleicht sollten wir uns alle mal ein bisschen mehr zusammenrutschen und sagen, komm, wir sind doch alle, wir sitzen jetzt wirklich alle in einem Boot. Und dieses Boot läuft nicht so richtig rund. Andererseits, es gibt Menschen oder vielleicht auch, weiß ich nicht, ob es am Menschen liegt oder an der Art, wie man zusammenarbeitet. Manchmal läuft es rund und es macht Spaß. Und deswegen habe ich Sven Hartung mal angerufen von Mira Media und ihm um eine halbe Stunde Zeit gebeten für den Moderatorenpool-Podcast. Sehr schön, dass du Zeit hast, Sven.
Sehr gerne, hat mich sehr gefreut über deine Anfrage.
Ja, wir haben ja ein bisschen zusammengearbeitet. Also mein Beitrag als Vermittlerin der Moderatoren ist ein sehr, sehr kleiner. Und dein Anteil war ein riesengroßer. Das war die Live-Facebook-Gartenshow Pflanz dich. Letzte Woche. Produziert, gestreamt. Hast du jetzt noch damit zu tun?
Also klar, also wir bereiten ja jetzt schon die nächste Show vor, die Ende August wahrscheinlich laufen wird. Und es gibt halt viele Sachen, wo man eben auch eine Lernkurve in einer ersten Sendung hat, die man versucht halt jetzt bei der zweiten Sendung zu verbessern. Also klar, hat man, also nach der Show ist vor der Show. Deswegen hat man relativ viel damit noch zu tun, ja.
Ich habe mich gefragt, wie viele Menschen überhaupt insgesamt an sowas beteiligt sind?
Also wir hatten jetzt, also das ist schon ein relativ komplexer Aufbau gewesen. Wir haben ja quasi ein Fernsehstudio versucht, in ein altes, antikes Gewächshaus zu verbringen im niedersächsischen Börsum. Und dafür haben wir schon so ungefähr 12 Leute gebraucht, also vor und hinter der Kamera. Wir hatten allein ja schon vor der Kamera 4 Experten und Moderatoren und Studiogast und dahinter eben auch nochmal eine Mannschaft von Kameraleuten, Tontechnikern, Streaming-Operatoren, Regisseuren. Also das ist schon sehr aufwendig.
Ja, da waren, wie du sagst, es relativ viele Menschen vor der Kamera. Janine Utsch als Moderatorin, René Waders, Pflanzenarzt, der hat ja auch schon viel Erfahrung mit Videos. Ein Schauspieler aus GZSZ, Jörn Schlönvogt als Gast. Da war noch jemand dabei. Aber hatten alle Erfahrung mit Videos oder hatte die auch jemand dabei, der gesagt hat, da weiß ich gar nicht, wie es geht?
Nein, also wir hatten noch einen Experten von Mein Schöner Garten mit dabei, den Dieke van Dieken. Auch der hat TV-Erfahrung und auch macht auch Videos für Kunden. Also alle, die vor der Kamera gestanden haben, haben Erfahrung gehabt. Und das ist auch wichtig, weil also gerade bei so einer ersten Sendung mit Leuten zu arbeiten, die sich dann noch finden müssen oder die das quasi zum Experimentieren nutzen, ist, glaube ich, schwierig, wenn man versucht, ein professionelles Produkt abzuliefern. Also das ist schon wichtig, dass alle, die da zusammen vor der Kamera agiert haben, gerade wenn so viele Leute vor der Kamera sind, geht es ja um Laufwege, es geht darum, dass man sich moderativ die Bälle ein bisschen zuwirft. Da muss man schon Erfahrungen einfach mitbringen.
Wir kennen ja hauptsächlich so Podien, die gibt es ja überall, die jetzt gestreamt werden. Da sitzen so 3 bis 6 Leute auf dem Podium. Da gibt es vielleicht, wenn man Glück hat, noch eine gute Moderatorin oder einen guten Moderator. Dann so 2 bis 4 Kamera, Blickwinkel und wichtig ist dazu noch ein guter Ton. Das heißt, das, was ihr gemacht habt, ist also noch sehr, sehr viel mehr.
Ja, also es kommt, also es ist schon ähnlich. Wir haben ein bisschen mehr Kamerawinkel gehabt. Wir hatten also 5 Kameras im Einsatz. Was da es schwieriger macht als jetzt bei einer normalen Veranstaltungsgeschichte, ist, dass man halt einfach zusätzlich zu dem Signal, was man aufzeichnet oder der Show, eben auch noch live streamen muss. Und man kann die besten Moderatoren der Welt haben, man kann auch tolle Kameraleute haben. Wenn dieses Signal technisch nicht sauber rübergebracht wird, also Tonversatz hat oder es zu Sendeausfällen kommt, dann bringt es nichts. Und das ist eben das, was ein bisschen kitzelig macht und letztendlich auch eine Herausforderung ist, dass alle Gewerke, die da eben beteiligt sind, eben so zusammenspielen müssen und dann eben auch in dem Moment, wenn das Rotlicht angeht, dass es dann eben auch technisch sauber rüberkommt. Und das ist die besondere Herausforderung bei so einem Livestreaming-Projekt, weil du hast keine Chance für einen zweiten Eindruck. Also es muss eben dann alles funktionieren, wenn man auf Sendung geht.
Ja, lass uns erstmal beim menschlichen Faktor bleiben. Sind Fehler unverzeihlich oder geht das dann irgendwie doch alles so mit großem Herzüberblick, Spontanität am Ende doch noch irgendwie gut? Oder sagst du, also Gottes Will?
Nein, also ich bin selber schon in dem, was ich mache, denke ich mal, ein ziemlich großer Perfektionist. Aber wenn man sich auf Live-Formate einlässt, was ich ja tue, muss man mit Fehlern lernen zu leben und die gehören auch dazu. Also eine Live-Show, die komplett perfekt ablaufen würde, würde da draußen wahrscheinlich auch komisch rüberkommen, weil dieser Human Factor und dieses Menschliche, also es muss da auch menscheln, ja. Also dass sich mal jemand verspricht oder dass eine Kameraposition irgendwie mal wackelt oder auch im Worst Case, dass mal es einen ganz kurzen Sendeausfall gibt. Das gehört für mich bei solchen Sendungen dazu und macht auch den Charme und auch, finde ich, den Reiz von solchen Sendungen aus. Und ich glaube, das ist auch dem Erfolg geschuldet, den Live-Sendungen eben auch haben. Weil viele Leute eben dieses Perfekte, was wir immer versuchen in unserer Medienwelt ja so zu generieren, in Live-Sendungen einfach nicht schaffen. Und ich finde es aber einen positiven Aspekt. Also ich finde es gut.
Aha. Also du hast keine Angst vor Fehlern?
Nein. Fehler sind menschlich, wir sind Menschen. Und ich glaube, das ist auch absolut da draußen vermittelbar, dass Menschen etwas für andere Menschen tun. Und du hast es ja vorhin in deinen Einführungsworten gesagt. Ich glaube, wenn es irgendwas gibt, was wir aus dieser Corona-Krise lernen müssen, ist es einfach mehr Verständnis füreinander zu haben. Und dazu gehört eine Live-Situation, ist doch klar. Also da arbeiten 12 Leute zusammen, die natürlich irgendwie zwar schon in anderen Jobs zusammengearbeitet haben, aber auf eine Art und Weise zusammengewürfelt werden. Da kann man keine Perfektion erwarten und das erwarte ich auch nicht. Sondern, dass es eben so menschelt, ist, finde ich, ein großer Vorteil von solchen Formaten.
Nun gehen wir mal in Richtung Technik. Das wäre für mich ja sowieso auch so was ganz Schwieriges. Was ist bei so einem Streaming zu beachten? Was sind die Fallstricke, die da warten könnten?
Ja, also ich habe es ja vorhin ganz kurz schon angesprochen. Die Fallstricke liegen halt einfach in der Übertragung des technischen Signals. Es kann zu Tonversatzen kommen, es kann zu Sendeabrissen kommen. Die technischen Signale werden über LTE-Leitungen oder über eigene Satellitenleitungen gemacht. Wir haben das in dem Fall doppelt abgesichert. Also da kann eine ganze Menge passieren. Und wie gesagt, also die Sendung kann noch so toll sein, wenn die Leute eben asynchron dort zu hören sind oder eben es auch zu häufigen Sendeausfällen kommt. Dann ist dann irgendwann natürlich die Toleranz nicht mehr da, sich das anzugucken, weil dann einfach das Follow-up von so einer Sendung einfach schwierig ist. Und das sind die Fallstricke und da muss man eigentlich vorbauen und muss halt versuchen, möglichst die Fehlerquellen halt auszuschließen, was aber schwer ist, wenn man natürlich nicht in einem festen Studio zum Beispiel arbeitet, wo man die Bedingungen, auch Empfangs- und Sendebedingungen natürlich gut kennt im Laufe der Zeit, sondern hier eben an einem neuen Ort irgendwas versucht zu installieren, was auch ein bisschen ländlich war. Das ist schon eine Herausforderung auch für ein Streaming-Projekt.
Nun hast du gesagt, du arbeitest am liebsten mit Profis, die das alles schon kennen. Nur irgendwie muss man ja auch anfangen. Du hast ja auch irgendwann mal angefangen und hast da wahrscheinlich mit viel Angst so ein erstes Streaming gemacht oder jedenfalls mit viel Respekt. Also man muss doch irgendwie auch reinkommen. Wie geht denn das dann?
Ja, also jeder kennt das ja jetzt auch gerade durch Corona, die ganz gängigen Geschichten wie Zoom oder andere Medien, die eben genutzt werden, um sich miteinander auszutauschen, sind ja auch eine Chance, einfach miteinander live umzugehen. Und ich glaube, da ist einfach der Erfahrungswert bei vielen extrem gestiegen in den letzten Wochen und Monaten. Es gibt eben letzten Endes auch die Möglichkeit, ja über die sozialen Netzwerke, ob das jetzt Instagram oder Facebook zum Beispiel ist, eben auch Live-Videos zu machen. Also jeder von uns, der eben dort einen Account hat, kann jederzeit live gehen und dort seine Erfahrungen sammeln. Und das sollte man auch. Wenn es dann aber um einen professionellen Background geht, also wo Sponsorengelder im Hintergrund sind, wo ein großer Verlag involviert ist, würde ich jeden abraten, da eben rum zu experimentieren. Und da muss man mit absoluten Profis arbeiten, die diesbezüglich eben auch Referenten haben oder das mehrere Jahre eben schon hinter sich haben. Ich selber habe mit solchen Formaten eben auch experimentiert. Wir haben dann sehr wilde Sachen gemacht. Wir haben zum Beispiel mit einem Koch, den wir auch vertreten, eine Sendung gemacht, die hieß Komm Koch, wo wir eben Kochmuffels zu Hause überrascht haben mit einem Warenkorb, die dann eben mit uns kochen mussten und von einer Person ihres Vertrauens dann reingelegt worden sind, die uns dann die Tür geöffnet haben. Das war sehr wild, es war technisch einfach, da waren wir wahrscheinlich inhaltlich uns der Welt voraus. Das ist dann einfach an inhaltlichen Schwierigkeiten gescheitert. Und so macht man eben so seine Erfahrungen, weiß eben, wo auch das Risiko einfach zu groß ist von solchen technischen Lösungen und muss sich dann eben entscheiden, was inhaltlich dann eben umsetzbar ist in einem bestimmten Rahmen.
Ja, okay, also manchmal geht es dann auch nicht weiter, habe ich jetzt rausgehört. Nun hast du gesagt, bei Pflanzdich, oder
leider
doch?
Ja.
Ja, okay, ja. Bei Pflanzdich habt ihr also schon allein am Set 12 Leute gehabt, die zusammengearbeitet haben und da gibt es natürlich noch ganz viele drumherum, die Auftraggeber und ne, was da noch alles dazugehört. Muss man als Produzent Netzwerker sein?
Unbedingt. Also ich glaube, gerade wenn man so Großprojekte macht, muss man in vielerlei Hinsicht Netzwerker sein. Also erstmal, was jetzt die reine technische Dienstleistung betrifft, muss man einfach vernetzt sein im Sinne von, man muss die richtigen Leute kennen, die einfach zusammenpassen. Also das ist ja das, was einen guten Produzent letzten Endes ausmacht, dass er einfach gute Teams zusammenstellt, die einfach, auch wenn sie noch nie zusammengearbeitet haben, relativ schnell Workflow miteinander bekommen. Und deswegen ist Netzwerken in jeglicher Hinsicht, also ob es jetzt Studiogäste sind, also wie den Jörn Stillenfuck, den ich aus anderen Projekten schon kannte, also ja, Moderatoren, auch der Verlag letzten Endes, der das ja quasi unterstützt hat und dann eingestiegen ist in das Projekt. Man muss natürlich netzwerken. Ohne Netzwerk kann es und wird es solche Projekte niemals geben.
Und würdest du auch sagen, die Branche, der würde es eigentlich ganz gut tun, wenn sie ein bisschen mehr Netzwerk, ein bisschen mehr zusammenrückt, ein bisschen weniger Misstrauen überall streut?
Ja, also ich habe die gleiche Beobachtung wie du gemacht in meinem direkten Berufsumfeld. Jeder ist da für sich so ein bisschen eigener Player. Ich habe das aber schon relativ früh durchbrochen. Auch im internationalen Bereich habe ich eben mit Firmen immer schon eng zusammengearbeitet, weil es aus meiner Sicht gar nicht anders geht. Weil keiner hat das absolute Paket und keiner kann auch alles abdecken, sondern jede Firma hat für sich einfach bestimmte Stärken und bestimmte Momente, die einfach geeignet sind, um einfach ein gutes professionelles Produkt aufzusetzen. Und jeder ist einfach gut beraten, da auch über den Tellerrand hinaus zu gucken und auch Kollegen mal ins Boot zu holen in Jobs, die man selber vielleicht nicht bewältigen kann. Ich habe damit super Erfahrungen gesammelt. Klar gibt es manchmal auch Sachen, wo man sagt, okay, es war überflüssig, was dann Leute auch gemacht haben. Aber die Grundtendenz ist super positiv. Gemeinsam kommt man weiter.
Schönes Schlusswort. Ich danke dir. Gemeinsam kommen wir weiter. Ich hoffe, wir bleiben gemeinsam und machen weiter schöne Sachen. Das war jetzt schon mal echt sehr, sehr schön, dieses Pflanzlich-Projekt. Und ich wünsche dir, ja, gut durch die Krise zu kommen. Ich weiß, du hast keine Probleme. Und auf bald, würde ich sagen.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Sven Hartung von Mira Media in Hamburg. Bis bald. Ciao.
Tschüss.